DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Boysen. Und der begrüßt Sie und euch ganz herzlich zu dieser Sommerausgabe des DVBS Podcasts. Eigentlich ist Jura ja nicht unbedingt ein Thema, mit dem man sich die Sommerferien versüßen kann. Aber wer den hier dokumentierten Vortrag von Michael Richter bei der Tagung der Fachgruppe Jura anlässlich der Selbsthilfetage hört, der kann feststellen, Jura kann nicht nur interessant sein, sondern vielleicht sogar Spaß machen. Aber hören Sie und hört ihr selbst.
Ja, ich habe mir überlegt, dass ich natürlich einen Schwerpunkt sozusagen berufliche Teilhabe setze, aber erstmal mit dem klassischen sozialen Bereich, Teilhabebereich anfange und einfach so über Entwicklungen berichte. Bei unserem täglich Brot, also der Hilfsmittelversorgung durch Krankenkassen, durch gesetzliche Krankenkassen, kann man sagen, ja, man merkt, dass Krankenkassen wirtschaftlich unter Druck stehen. Entscheidungen sind eigentlich nur noch ökonomisch getrieben. Der sich wehrt, bekommt eventuell Recht oder meistens Recht. Der sich nicht wehrt, fällt hinten runter. Ist aber natürlich auch ein bisschen, eine Sicht desjenigen, bei dem natürlich auch nur Problemfälle landen. Aber ich glaube, das ist schon verschärft. Und so als die Spitze des Eisberges ist da die TK zu nennen, die im Moment in der Blindenführhundversorgung also wirklich jede Ausrede nutzt und jedes Hilfsmittel im Bereich Mobilität anführt und sagt, das macht jetzt den Blindenführhund wirklich überflüssig. Und auf Zeit spielt und sagt, dann braucht es eben noch ein Mobilitätstraining, ein weiteres, eine Auffrischung und sonst was. Wenn jemand einen Hund braucht, der ist quasi nicht fit. Das ist so der Hintergrund. Und letztlich hat sich davon noch überhaupt nichts durchgesetzt. Das Ärgerliche ist nur, dass wirklich immer 2 Jahre ins Land gehen, bis man so ein blödes Urteil hat. Ne? Das ist ja also einfach nervig. In diesem Kontext, also blindenführend, muss man auch sagen, also dass die Futtergeldpauschale so ein bisschen am Wackeln ist, weil sie im Bundesversorgungsgesetz, glaube ich, geregelt war. Und eine Neuregelung jetzt anstand und der Spitzenverband der Krankenkassen sich dagegen sozusagen wehrt, das neu ausdrücklich zu regeln. Und das ist natürlich schon eine Infragestellung und ja, muss man schauen, wir haben es im Auge, sozusagen im gemeinsamen Arbeitskreis. Kann aber sein, dass da auf uns was zukommt. Ja, ich denke, ne, im Krankenkassenrecht gibt's alles, muss man vielleicht nicht weiter drauf eingehen. Was man im beruflichen Bereich eindeutig merkt, ist sozusagen die Wandlung des Arbeitsmarkts von einem absoluten Arbeitnehmerarbeitmarkt wieder hin zu einem, ja, der unter Druck steht, von Arbeitgeberseite. Die Anzahl der Schwerbehinderten ist der Arbeitslosen-Schwerbehinderten ist um 9.000 gestiegen in einem Jahr. Und das kommt jetzt auch wirklich bei uns an. Also sowohl Fragen, wo es um arbeitsrechtliche Fragen im Rahmen der Kündigung geht, bis hin aber auch, dass Betriebe verstärkt sozusagen Kosten, sozusagen behinderungsspezifische Kosten umwälzen wollen auf Kostenträger, oft auch zu Recht, aber wo Betriebe bisher großzügig gesagt haben, wir haben Mitarbeiter, wir statten dich auch aus, fallen einfach Dinge weg und da müssen sich die Betroffenen jetzt selber rumkümmern und ihren individualrechtlichen Anspruch Geld machen. Letzten Mittwoch hatte ich einen Gerichtstermin in Hamburg. Da ging es um eine ganz interessante Frage, weil die, glaube ich, viele betrifft. Nämlich über die Corona-Zeit ist ja, sag ich mal, das Homeoffice-Arbeiten schon deutlich verbreiteter geworden. Und im Nachgang, also ist natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen, ne, nachdem die Pandemie abebbte. Aber in der Tendenz gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten heute für Leute, im Homeoffice-Bereich zumindest tageweise oder teilweise zu arbeiten. Und dann stellt sich oft die Frage der sozusagen Zweitausstattung für zu Hause. Ne? Also wenn ich 3 Tage die Woche im Betrieb bin, wo auch immer der ist, und 2 Tage im Homeoffice arbeiten kann und das der Arbeitgeber auch zulässt, würde mein Verständnis ja sein, sozusagen chancengleiche Teilhabe, dass ich auch die sozusagen hilfsmitteltechnischen Voraussetzungen dafür zur Verfügung gestellt bekomme. Da muss ich aber sagen, dass ich das, das war jetzt das erste Urteil. 4, 5 andere Fälle haben wir alle vergleichsweise gelöst, weil es schneller gehen musste und weil Gerichte auch wirklich ein bisschen davor zurückgeschreckt haben, diese grundsätzliche Frage zu entscheiden. Und letzte Woche hatte ich dann dummerweise einen Gerichtstermin, den ich verloren habe in Hamburg. Es war die falsche Richterin. Das ist eine umstrittene Frage, ne? Weil es ja letztlich um erforderliche Hilfsmittelausstattung geht. Und da ist natürlich klar, dass man den Maßstab erstmal definieren muss. Und die Richterin war sehr klassisch orientiert und hat gesagt, nee, es geht darum, dass behinderte Menschen arbeiten können. Und wenn sie dann jeden Tag im Betrieb müssen, dann ist das eben so. Ja? Also irgendwann ist auch mal Schluss mit der Versorgung. Ich warte jetzt auf die schriftliche Begründung. Mündlich fand ich es schlecht begründet, so dass ich Hoffnung habe, dass wir da auch in Berufung gehen können. Und in dem Fall ging es aber um gar nicht so viel. Aber die Richterin hat da total ein klassisches Verständnis gehabt und was irgendwann mal sich weit vor der BRK, glaube ich, gebildet hat. Es gibt auch sozusagen eine Richtlinie der Arbeitsagenturen, die sagen, also Homeoffice fällt bei denen unter mobiles Arbeiten, sind wir nicht für zuständig. Wo wir fördern können aber auch ausdrücklich, ist, wenn es sich um einen Telearbeitsplatz handelt. Mhm. Und ein Telearbeitsplatz ist sozusagen formeller und unterliegt auch sozusagen den Arbeitsschutzrichtlinien und so. Und in der Regel stellt den auch der Arbeitgeber als Grundarbeitsplatz zur Verfügung. Mehr als ein Laptop sozusagen. Da kann die Arbeitsagentur fördern. Und in dem Fall war es ärgerlich, weil der hatte dann auch eine Vereinbarung für einen Telearbeitsplatz jetzt mit der, ich glaube, Hochschule Bremen war es sogar.
Ich kann vielleicht kurz noch ergänzen. Ja. Wir haben so eine ähnliche Problematik bei uns, wenn es überhaupt darum geht, um den Computer. Wir haben im Ministerium inzwischen komplett Notebooks. Mhm. Also egal, ob du zu Hause arbeitest oder nicht. Du hast ein Notebook stehen mit einer Dockingstation und wenn du eben dann zu Hause arbeitest, nimmst du den Computer mit. Der wiegt halt so 2 Kilo oder so. Und dann gibt's natürlich Beschäftigte, die sagen, sie können nicht schwer tragen. Sie möchten gerne einen zweiten Computer für zu Hause. Ist irgendwie so eine ähnliche Problematik. Wird natürlich auch von der Dienststelle ungern gemacht. Ja.
Ganz ehrlich, auch zu Recht. Ich meine, wenn Kinder in der 6. Klasse sagen, also 2 Kilo Laptop ist zu viel, von zu Hause und zurück. Ist okay. Aber wenn ich nicht 5 Kilo heben kann, bin ich in der Regel erwerbsunfähig. Also von daher halte ich das für eine zweifelhafte Begründung auch von den Betroffenen. Wenn ich schon einen Laptop habe, dann bin ich, glaube ich, auch in der Regel mobil.
Ja. Ja?
Aber okay, soll nicht mein Problem sein.
Ich habe einen Anruf, ich, ne? Es geht darum, wie ist denn das, wenn du Homeoffice machst oder mobil arbeitest, wie ist das dann mit der gesetzlichen Unfallversicherung?
Nur wenn ich die entsprechende Vereinbarung habe und bei der Arbeit bin, bin ich auch in der Regel gesetzlich unfallversichert.
Auch in der eigenen Wohnung?
Auch in der eigenen Wohnung. Man kann im Einzelfall natürlich immer irgendwelche Gründe geben, warum es da Schwierigkeiten gibt, ne? Aber in der Regel ja. Ja, in der Justiz hatte ich jetzt so einen merkwürdigen Fall, wo ein Land gesagt hat, wir bestehen auf einer speziellen Ausstattung, also von einem Ausrüster, weil das ist datenschutzrechtlich machbar und das ist einbindbar. Und sozusagen Hilfsmittelausstattung ist ja individualrechtlich eigentlich gegenüber der Rentenversicherung, das war ein Angestellter im Justizbereich. Da hat tatsächlich der Arbeitgeber Kontakt aufgenommen, hat gesagt, hier, liebe Rentenversicherung, so nicht. Nur das, was wir zulassen. Und da streiten wir immer noch drüber, der Arbeitsplatz ist immer noch nicht ausgestattet. Also da gibt's immer so Stilblüten, da fragt man sich, wie kommen die zustande? Ist ein Betroffener losgegangen, hat geguckt, was ihm taugt, auch nach einer massiven Sehverschlechterung, wie er klarkommt, also auf Side City und sonst was, und hat sich genau ausgesucht und hat sich überlegt, was er braucht. Und dass dann ein Arbeitgeber sagt, nö, du kriegst was anderes, schon merkwürdig. Ne? Aber okay, das sind Einzelfälle. Im Bereich der Arbeitsassistenz muss ich sagen, das ist grundsätzlich entspannter geworden. Wir hatten auch vor 2 Wochen ein Gespräch mit dem Vorstand der Arbeitsagentur Terzenbach, weil in der Arbeitsagentur, da habe ich ihn auch darauf hingewiesen, gibt es eine Merkwürdigkeit, die lassen keine externe Arbeitsassistenz aus datenschutzrechtlichen Gründen zu. Stellen eine Arbeitsassistenz, Behörden intern bei den einzelnen Arbeitsagenturen, aber damit ist natürlich, und da habe ich auch 3 Fälle, immer mit dem Risiko verbunden, dass ich natürlich nicht gerade die Leistungsträger als Assistenz bekomme und mein eigenes Fortkommen dann damit eigentlich auch, ne, abhalten kann. Und ich habe jetzt zwei Leute, die sich da ganz massiv gegen wehren und sagen, ich habe einen Anspruch auf selbstorganisierte Arbeitsassistenz. Und ich denke, gerade in der Arbeitsagentur müsste man das ja auch berücksichtigen. Ne? Und wenn da datenschutzrechtliche Gründe gegen die Beschäftigung einer selbstorganisierten Assistenz sprechen, dann tun sie das überall. Ne? Mhm. Ich habe auch dem Terzenbach gesagt als Anwalt, ob er meinen würde, dass da niedrigere Standards sozusagen gelten würden, wusste er jetzt nicht so genau. Aber er war da auch offen und hat gesagt, er kümmert sich drum. Spannend ist, was ja, die letzten 5 bis 7 Jahre unterschiedlich, sage ich mal, hochgeköchelt ist, dieses sogenannte Abtretungsmodell zu hinterfragen und auch gegebenenfalls nicht zu unterstützen von den Integrationsämtern. Abtretungsmodell ist da, wo ich meinen sozusagen Anspruch ja auf die Pauschale oder auf die gewährten Gelder meinem Arbeitgeber abtrete und der mir dann sozusagen Arbeitsassistenz zur Verfügung stellt. Oft ein sehr geeignetes Modell. Wenn es denn passt, ist es super. Wir in der RBM machen das auch so. Da wird aber gesagt, und da haben wir jetzt auch einen Musterprozess in Bayern, nee, das steht nicht in der BIH-Empfehlung. Das gibt's nicht. Und es steht auch nicht im Gesetz, weil im Gesetz gibt's einmal die Möglichkeit der selbstorganisierten Arbeitsassistenz und einmal die sozusagen Zuschuss wegen außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers. Und wenn das so ist, dann gibt's auch nicht mehr. Und in den BIH-Empfehlungen ist es eben auch nicht enthalten. Und daraus folgern die, was nirgendwo steht, gibt's nicht. Dass das ein Unterfall eigentlich des Dienstleistungsmodells ist, das haben sie nicht verstanden. Und das versuchen wir gerade zu klären. Aber das wird sicherlich grundsätzlich. Aber es gibt auch noch trotzdem, obwohl das jetzt ein grundsätzlicher Streit ist, viele Integrationsämter, die trotzdem sagen, wir sehen die Notwendigkeit und wir machen das auch. Ansonsten muss ich sagen, dass die stundenweise Bezahlung in der Regel doch entspannter ist. Also nicht natürlich in der Regel irgendwie so 19 Euro Arbeitgeberbrutto, aber im Einzelfall, und gerade das betrifft natürlich auch Juristen, bei einer qualifizierten Tätigkeit auch davon abgewichen werden kann. Ja, also das ist ganz spannend. Dann habe ich noch einen spannenden Fall im Bereich Selbstständige, wo jemand sozusagen eine Holding hat mit mehreren Unterfirmen. Und da ist jetzt das Integrationsamt auf die Idee gekommen, er müsste aufteilen, wie viel er für jede Firma arbeitet, weil die Zuständigkeit der an unterschiedlichen Orten gemeldeten sozusagen GmbHs, man das den unterschiedlichen Integrationsämtern zuordnen müsste. Also was für ein Scheiß. Und seit einem Jahr, da habe ich gesagt, ist mir auch egal, dann machen wir ein Budget, das gibt's im Bereich der Arbeitsassistenz auch, dann setzt ihr euch zusammen und dann klärt's halt. Und seit einem Jahr sind die Ämter nicht in der Lage, mal miteinander zu telefonieren.
Kann ich mal kurz was fragen?
Ja.
Apropos Schuldensatz für die Bezahlung. Also wir haben ja im öffentlichen Dienst immer das Problem der Eingruppierung der Assistenzkräfte. Das ist in der Regel eine E6. Das ist sozusagen so die Standardstufe für Ursachbearbeitung. Das ist nicht besonders attraktiv für die Leute, die das dann machen sollen. Da kriegt man eben auch nicht sozusagen die
Top-Personal.
Top-Leute, genau. Und wenn man mal Top-Leute hat, bewerben die sich schnell weg auf höher bewertete Stellen. Siehst du da irgendwie Möglichkeiten, wie man das begründen kann, dass die höher eingruppiert werden müssen?
Also sagen wir mal so, E6 ist schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Das ist eher, sage ich mal, wenn wir das durchkriegen, sind wir im Moment ganz hoch.
Ach so.
Also wir bewegen uns im Moment so zwischen 3 und 5.
Ach so, okay.
Ja, und das ist aber dann schon beide, also selbst E3, selbst die erste Stufe sozusagen, ist noch besser als diese 19 Euro Arbeitgeberbrutto, die in der Regel bezahlt wird. Trotz aller Probleme würde ich sagen, dass sich dieser Assistenzanspruch ein bisschen, sag ich mal, entspannt hat. Ja? Also im Einzelfall natürlich hat man da immer größte Bedenken. Aber die haben wir jetzt schon ganz gut erzogen. Spannend wäre es übrigens noch als Idee für ein DVBS, würde ich auch sehr unterstützen. Es gibt in Berlin ja so ein Modell, dass sich Assistenzgeber zusammengetan haben zu einem Arbeitgeberverband und die damit tariffähig sind. Und darüber könnte man natürlich solche Tarifgruppen bilden oder Entgelte vereinbaren, die tariflich wären. Und das würde ich mal eine ganz lohnende Aufgabe für den DVBS halten, weil es eben schon ein real existierendes Modell in Berlin gibt. Und da sagt das Integrationsamt nämlich auch, okay, hier gibt's eine Tarifbindung und dann machen wir das auch. Damit ist ein höherer Stundensatz als diese 19 Euro in Berlin schon die Regel.
Ja.
Ne? Und das könnte man ja bundesweit als DVBS auch machen.
Ja.
Und man wird dann Tarifpartei. Und das hat weitere spannende Weiterungen, weil damit könnte man nämlich eventuell auch vertretungsberechtigt im arbeitsrechtlichen Bereich werden, weil man dann ja Tarifpartei ist. Das wäre, sage ich mal, das, was ich aus dem beruflichen Bereich so an Entwicklungen hätte. Aber Sonstiges müsste ich auf jeden Fall nochmal irgendwie zusammenfassen. Das sind natürlich Diskriminierungsklagen. Was wirklich ein Riesenproblem geworden ist, ist sozusagen die Ablehnung von behinderten Menschen im Reha-Bereich. Dass man seine Reha nicht mehr bekommt, weil man zu aufwendig ist, weil man Unterstützung braucht, weil Reha-Kliniken Angst haben, dass sie da personell gebunden werden. Da haben wir mehrere Fälle und ich höre auch immer wieder, dass das auch also aktuell immer noch weiter passiert. Wir haben einen Fall sozusagen mal im Rahmen des AGG geklagt, weil der besonders evident war, gegen eine Klinik in Bad Wildung. Waren mit dieser AGG-Klage vorm AG Fritzler, der Kern oder nein, der Nabel der Zivilrechtsprechung. das Amtsgericht hat dann gleich gesagt und wissend erkannt, auf Verträge im Gesundheitswesen ist das AGG nicht anwendbar.
Was?
Ja. Das hat mich nicht gewundert, also weil so wie die Verhandlung war und AGG bei manchen Richtern auch beliebt ist, habe ich das nicht gewundert. Wir haben Berufung eingelegt zum Landgericht Kassel. Was mich dann aber sehr gewundert hat, Uwe kennt die Geschichte, ich habe dann einen Hinweis bekommen, sozusagen, nee, die Klage ist offensichtlich unbegründet, weil, wie man ja allgemein wüsste, wäre das AGG auf Behandlungsverträge nicht anwendbar. Und begründet dann 9 Seiten, fand ich auch sehr merkwürdig. Wenn es so offensichtlich ist, braucht man dafür in der Regel keine 9 Seiten. Zumal es auch eben ein wirklich umfänglichstes Gutachten zu diesem Thema gibt von der Antidiskriminierungsstelle, was eindeutig zu dem Ergebnis kommt, anwendbar. Und ich finde auch mit guten Argumenten.
Ja.
Ne? So, und naja, das Problem ist, Landgericht ist in der Regel Ende, weil wir auch den sozusagen Revisionsstreitwert nicht erreicht haben. Dann danke ich dem Harald, weil da ist mir, Harald hat mir nämlich aufgezeigt, das könnte doch auch eine Sache sein, die europarechtlich relevant ist. Und die letzte Instanz muss dann ja vorlegen, wenn es Zweifel daran gibt, ob es europarechtskonform ist. Da ich ja wusste, ich kriege von dem Landgericht Kassel eine Klatsche, könnte ich Ihnen ein bisschen eine Zwickmühle aufbauen und könnte sagen, ihr habt ja 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst die Revision zu, wegen sozusagen besonderem Interesse an der Sache, wegen grundsätzlichen Interesse, oder ihr verweist es zum EuGH. Da wussten sie wahrscheinlich nicht, wo der sitzt und haben die Revision zugelassen. Jetzt sind wir vom BGH und ich hatte schon mal in der AGG-Sache sehr schlechte Erfahrungen mit BGH-Anwälten, also die nur die Nase gerümpft haben. In dieser Sache habe ich aber einen gefunden, bei dem ich ein gutes Gefühl habe und der das jetzt auch sozusagen vertreten will, wird das bis, glaube ich, August begründen und bin da mal sehr gespannt. Ja, und wenn der BGH ablehnt, muss er es wohl auch vorlegen, ne? Oder ablehnen. Und das sind natürlich auch ganz neue Wege, muss ich ehrlich sagen. Da waren die Ressourcen bisher auch nicht da, mal solche Wege zu gehen. Und ich finde es super spannend, das jetzt mal zu betreiben. Und naja, Harald, also wenn ich sage, wem ich das zu verdanken habe, dann hast du in Kassel auch keine Freunde
mehr. Soll ich dazu mal was fragen? Wenn man jetzt sowas in ganz hohe Instanzen treibt, ist das ja auch nicht umsonst. Mhm. Ja? Wer bezahlt das eigentlich? Muss die Frau oder der Mann, der jetzt da in Kur sitzt, dass er nicht am Ende so teure BGH-Anwälte bezahlen? Oder wie funktioniert so etwas?
Also, zum einen habe ich das natürlich geklärt wegen des grundsätzlichen Interesses. Ob es dafür nicht irgendwie auch beim DBSV Rechtshilfefonds gibt. Ich habe, glaube ich, auch beim DVB schon mal nachgefragt. Und da war grundsätzlich auf beiden Seiten eine Bereitschaft, irgendwie eine Lösung zu finden. Aber die Dame hat eine Rechtsschutzversicherung und die hat sich gut gesagt.
Also es ist auch gut, wenn man solche Fälle selber mal hat, das auch ruhig mal zu sagen. Und dann überlegt der DVBS oder der RBM auch überlegt, also in dem Fall ist es ja ganz interessant, ist das so wichtig für uns alle, dass man so einen Fall mal nach oben treibt, um mal eine grundsätzliche Klärung herbeizuführen.
Ja,
ne?
Ja. Mhm. Und das finde ich wirklich so ein massives Problem. Und wir haben auch noch eine ähnlich spannende Klage im beruflichen Bereich vor uns, die wir auch irgendwie als Verband machen sollten. Also ob jetzt, wie gesagt, der DVBS oder der DBSV ist dabei ja völlig wurscht. Es gibt nämlich in Nordrhein-Westfalen derzeit gerade ein so eine Evaluationsphase für eine Berichtspflicht von Psychotherapeuten, die sehr, sehr, sehr umfänglich ist. Und dafür wird auch eine Software zur Verfügung gestellt, aber es handelt sich da wohl je nach sozusagen Arbeitsaufwand im Monat über Berichte von 50 bis 100 Seiten. Und das Spannende daran ist, okay, im Moment ist eine Testphase in Nordrhein-Westfalen, aber ab 2027 droht sogar der Verlust der Approbation, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt. Und diese zur Verfügung gestellte Software ist nicht barrierefrei.
Wow.
Und dieser Fall ist deswegen so gut, weil die Rechtsfolge eben so massiv ist.
Ja.
Verlust der Approbation.
Ja.
Und hier kommt man vielleicht mal an eine Software, sage ich mal, wo man sagt, okay, das muss barrierefrei sein. Ne? Oder feststellen lässt, dafür brauche ich einen erhöhten Assistenzbedarf, wäre aber nur die B-Variante und vielleicht nur für eine Übergangsphase. Diesen Fall wollen wir also auf jeden Fall machen. Das ist auch mit dem DBSV schon besprochen, der sich dafür auch gut sagt, weil dieses Risiko kann man natürlich einer Einzelperson auch nicht überlassen. Schwierigkeiten dabei, nur um das auch mal so darzustellen, ist, wer ist eigentlich für die Einführung dieser Software zuständig?
Mhm.
Ist es das Gesundheitsministerium? Ist es die Kassenärztliche Vereinigung?
Ja.
Vor allen Dingen dann welche? Die Bundes- oder die Landes? Ne? Oder wer sonst? Und das ist nicht so ganz einfach, aber der Fall ist hochspannend und den werden wir machen. Und ich denke, da wird auch ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren liegen. Wir sind bei der, sag ich mal, Umsetzung von Nachteilsausgleichen ganz gut, wo wir aber ein Riesenproblem haben, und das wird ja nicht kleiner, auch jetzt mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, Einforderung von Barrierefreiheit.
Ja.
Da haben wir eindeutig noch Defizite und tun uns immer extrem schwer. Ne? Weil wir da ganz, ganz neue Wege gehen und immer die Ersten sind. Dann hat man noch ein Urteil, was ich eigentlich auch nicht gut fand. Das kommt manchmal vor. Normalerweise verlieren wir ja relativ wenig, aber wir hatten ein Verfahren vom Bundessozialgericht mit in den Vorinstanzen auch negativem Ausgang. Und zwar geht es darum, dass 2017 oder 18 die DDR-Invalidenrente, die sozusagen einen Sonderstatus hatte, ist auch gar nicht so viel gewesen, das war im Prinzip das Blindengeld der DDR, ne?
Okay.
Und schadete auch sozusagen nicht einer Berufstätigkeit, gab so einen Bestandsschutz im Wiedervereinigungsvertrag und so, die ist quasi per Gesetzesänderung in eine Erwerbsunfähigkeitsrente umgewandelt worden. Und das hat sehr, sehr unangenehme Folgen. Weil bisher war es natürlich unproblematisch, als Betroffener einfach zu arbeiten und diese Rente zu beziehen, ja, die unter dem Bestandsschutz stand. Aber sobald es eine Erwerbsunfähigkeitsrente wird, habe ich natürlich die Folgen. Und zwar die, dass ich im öffentlichen Dienst eventuell auf einmal ausscheide, weil das nämlich tarifvertraglich geregelt ist. Oder aber auch keinen Krankengeldanspruch habe im Krankheitsfall. Ja. Und wegen des Bestandsschutzes war ich da eigentlich guter Dinge. Aber da hat mir das Bundessozialgericht gesagt, nee, man müsste unterscheiden. Also der Gesetzgeber hätte das gesehen, was ich wirklich bezweifle. Diese Änderung im SGB VI mit Hinzuverdienstgrenzen, da hätte er eine Änderung gemacht. Im SGB V, zum Beispiel Entgeltfortzahlung, Im Krankheitsfall hat er es aber nicht gemacht. Und weil er es nicht gemacht hat, hat er das bewusst nicht gemacht. Das ist viel Vertrauen in unsere Legislative, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall hat er das abgelehnt und hat gesagt, das wäre dann halt so und das wäre auch in Ordnung. Und damit, dann haben wir eine Verfassungsbeschwerde sozusagen eingelegt und die ist abgelehnt worden. Und warum sie abgelehnt wurde, das wird nur ganz kurz begründet. Letztendlich, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Ja, ja. Ne? Also Standardtext, da wollte man nicht dran. Hat für doch ein paar Leute wirklich sehr negative Auswirkungen. Aber das ich Gute...
Ich glaube, der Heizungsfall war nicht so dramatisch.
Ne? Nein, da ging es nämlich tatsächlich um 8 Wochen Krankengeld und das hat sich dann nochmal reduziert, weil dann doch eine Rente draus geworden ist. Das war Gott sei Dank nicht so dramatisch. Dann ist leider sozusagen eine Betroffene jetzt auch vor kurzem verstorben. Also auch die betrifft es jetzt nicht mehr. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass sozusagen die Generation der Berufstätigen, die diese DDR-Invalidenrente bezogen haben, gerade auch in Rente geht. Ne? Also die letzten davon. Das heißt, der praktische Schaden ist wahrscheinlich überschaubar.
Nach so viel Informationen haben wir alle uns ein bisschen Ruhe verdient und ich hoffe, Sie freuen sich und ihr freut euch schon auf den nächsten Podcast, der, wenn alles gut geht, dann im August erscheinen wird. Bis dahin und auch darüber hinaus wünscht Ihnen und euch alles Gute, Ihr und Euer Uwe Beusen.